Ich war neulich unterwegs am Kaiserstuhl in Iringen. Wunderschön. Und ich glaube, der wärmste Ort Deutschlands. Dann habe ich mir eine Ecke gesucht zum Wandern und habe gesehen, das ist ein jüdischer Friedhof. Und das finde ich schon erstaunlich, dass jüdische Friedhöfe da seit, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die stehen da einfach, die sind auch bestimmt denkmalgeschützt. Und die sind einfach ein Teil unserer Gesellschaft. Das Judentum hat sich irgendwie etabliert und gehalten. Im Gegensatz zu anderen Kulturen. Wir waren am Samstag mit der Jugend mexikanisch essen. In Kensing kann ich nur empfehlen. Das ist richtig original mexikanisch. Da auch, schmeckt auch echt gut und ist günstig. Und ich habe mich da erinnert gefühlt an Mexiko, wo wir da mal unterwegs waren. Und ich weiß noch, wir waren mit meiner Frau in so einer Ecke von Mexiko, da hatten die Leute alle Tierfelle an. Und sie haben geglaubt, dass sie wiedergeboren werden in einem Tier. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Auch die Polizei hatte so Felle an. Und dann sind wir in so eine Kirche, sowas habe ich noch nie gesehen, die war voll mit so heiligen Bildern. Und man durfte keine Fotos machen. Wenn du ein Fotos machst, kommst du wirklich scheinbar ins Gefängnis. Und auf dem Boden waren ganz viele so Fichtennadeln und so. Und tausende Kerzen. Boah, das war irgendwie sehr eindrucksvoll, aber auch so ein bisschen mystisch, ein bisschen speziell so. Und dann noch diese Inka-Kultur. Und am nächsten Tag sind wir dann zu so einem Inka-Tempel. Und da gibt es wirklich ganz viele. Und diese ganzen Inka-Tempels, diese Inka-Kultur ist komplett tot, vernichtet. Das war mal eine Hochkultur mit einem Königtum. Und die haben richtig viele Pyramiden da auch gebaut. Aber diese Kultur existiert nicht mehr. Ich finde es hochinteressant, auch so Völkertheorien, wie die Völker entstanden sind, wie Völker wieder verschwommen sind. Also in Mexiko vermutet man, dass das aus Asien irgendwann eine Volksbewegung war, die sich dann da angesiedelt hat. Aber krass ist, dass manche Völker heute wieder weg sind, obwohl sie Hochkulturen waren. Und krass ist auch, dass das jüdische Volk immer noch existiert, obwohl es so ein kleines Volk ist und obwohl es jahrhundertelang unter Verfolgung litt. Und jemand hat mal diskutiert, im Nahen Osten saßen die zusammen und hat gefragt, was denkst du, was der größte Gottesbeweis ist? Dann hat der andere gesagt, das ist das jüdische Volk, dass es immer noch existiert. Das zeigt einfach, dass Gottes Hand da drin ist. Und so sehe ich das auch. Gottes Volk ist die Offenbarung Gottes. Man sagt auch, das Heil kommt aus den Juden. Alles, was wir haben, Jesus, und alles, was wir im Christentum haben, kommt aus dem Judentum. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen hält Gott auch seine Hand da drauf. Und eigentlich ist es ja ein künstliches Volk. Es gibt keine Theorie darüber, wie das entstanden ist, sondern Gott beruft Abraham und Gott beruft ein Volk von jetzt auf sofort. Das ist nichts Gewachsenes. Und Gott gibt dann eine Tora, das ist auch nichts Gewachsenes, sondern Gott sagt, so ist es, jetzt fang mal an als Volk. Und das war auch zuletzt mein Thema, Tora und Neuer Bund. Das sind eigentlich so Begriffe, wenn ich die jetzt im Religionsunterricht verwende, würden die wahrscheinlich jeden Schüler langweilen. Ich hoffe aber, dass ich euch das irgendwie vermitteln kann und das spannend machen kann. Tora und das Neuer Bund, das hängt alles zusammen. Ich kann das eigentlich nicht trennen, deswegen erwähne ich das auch nicht immer getrennt. Und wir haben ein bisschen herausgearbeitet, das muss ich jetzt nochmal wiederholen, an Erntedank damals, dass man da auch gefeiert hat, also diesen Shavuot, die Gabe der Tora. Also man hat die Erstlingsfrüchte und die Gabe der Tora gefeiert und ich habe herausgearbeitet, dass die Tora, weil sie kommt ja mit Feuer, und dass Feuer die höchste Offenbarung ist. Gott offenbart sich im Feuer und auch in der Tora. Die Tora ist die Offenbarung Gottes. Das war so das, was wir herausgearbeitet haben. Ich habe mich immer wieder auf Jeremia 31, 33 bezogen, wo ich gesagt habe, dass der Geist Gottes dann dieses Feuer ist und dass der Geist Gottes dann im Neuen Testament uns Jesus offenbart und den Vater. Und der Geist Gottes fällt ja auch an diesem Pfingstfest, was ja an das Erntedankfest war. Und jetzt hoffe ich, dass ihr das irgendwie noch so ein bisschen mit mir seid, weil das ist so ein bisschen Grundlage. Also die Tora, die ist das Zentrum des Judentums. Alles geht um die Tora und die Tora ist auch das Zentrum der Bibel. Und wir kommen nicht dran vorbei, wenn wir jetzt im Neuen Testament und im Neuen Bund sind, immer wieder zurück zur Tora zu gehen. Das müssen wir verstehen. Wir haben da ein bisschen eine falsche, Hermeneutik ist das Fachwort, eine falsche Herangehensweise entwickelt. Und ich versuche das ein bisschen zu durchleuchten, wo wir da manchmal hängen. Ich nehme mal Jesus. Also Jesus ist ja ein Rabbi. Und Jesus entwickelt ja dann seine Lehre anhand der Tora. Und er sagt dann, ich schaffe die Tora nicht ab, sondern er bestätigt sie. Und dann kommt ja die Bergpredigt. Und das ist ja wie jeder Rabbi, er beruft erst seine Jünger und die folgen ihm nach. Und dann kommt die Bergpredigt, er setzt sich hin und alle hören zu. Übrigens war das so im Judentum, dass man auch mitreden konnte. Also ihr dürft mich heute gerne unterbrechen, das wäre auch bereichernd. Und dürft von hinten was reinrufen und sagen, Also ich habe neulich eine Hochzeit gemacht, es war sehr lustig, mit Leuten, die nicht gläubig sind, die haben die ganze Zeit von hinten was reingebrüllt. Ich habe eine Bibelstelle nicht gefunden, hat eine gelacht und hat gesagt, hey, ich lache mich ja schief, du findest deine Bibelstelle nicht und so. Also ich fände es gut, ihr dürft rein sprechen, es wäre sehr jüdisch. Also Jesus ist jetzt dieser Rabbi und als solcher tritt er auf. Und als Rabbi würde man immer die anderen Rabbis erst zitieren. Das macht man heutzutage auch so in der Wissenschaft. Wenn man eine These aufstellt, sagt man, Einstein hat das gesagt, der Wissenschaftler das und ich sage das. Und als ein guter Rabbi, sagt man, Rabbi Shimai hat das gesagt, Rabbi Akubar, Dings, wie die alle heißen, hat das gesagt und ich sage das. Und das macht Jesus aber nicht, sondern Jesus zitiert keine Rabbis, sondern er lehrt in Autorität, er zitiert immer den Vater, was mir der Vater offenbart hat. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen sagen sie, er lehrt in Autorität, weil er bezieht sich auf niemanden, nur auf den Vater. Und Jesus sagt, ich habe hier eine Offenbarung vom Vater. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Jesus keine neue Lehre bringt, sondern er bezieht sich immer auf die Tora. Alles, was er sagt, hat er aus diesen 5 Büchern Mose mit ihrem Zentrum des Gesetzes, also mit den 10 Geboten. Das ist wichtig und das meine ich, dass wir das in unserer Hermeneutik, in unserer Auslegung der Schrift heutzutage zu wenig einbeziehen. Wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir immer gucken, was steht denn im Alten Testament. Das ist so eins, das gehört zusammen. Also die Bergpredigt, da tritt Jesus jetzt als Rabbi auf und sagt, das ist meine Auslegung der Tora. Bringt nichts Neues, sondern so verstehe ich das, sagt er. Und auch in diesem Kontext spricht er von dem höchsten Gebot und sagt in Markus 12, Vers 29. Damit fasst er die Tora zusammen. Ihr kennt die Stelle bestimmt, Markus 12, Vers 29. Da fragen ihn die Schriftgelehrten, was ist denn das höchste Gebot? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Kennt ihr, oder? Und was sind das jetzt für Zitate? Jesus legt hier die Tora aus und er gibt als Rabbi seine Auslegung. Das Zitat ist von 5. Mose 6, Vers 4. Also seht ihr, wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir immer zur Tora, also ins Alte Testament. 5. Mose 6, Vers 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also Jesus zitiert hier einfach nur das Alte Testament. Und dann 3. Mose 19, 18. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. So, jetzt haben wir schon ein bisschen ein größeres Bild. Was macht Jesus? Da taucht das Wort Liebe auf. Und seine Auslegungsmethode ist ganz einfach. Er nimmt diese zwei Worte und assoziiert sie. Das ist eine hebräische, jüdische Methode. Ist durchaus okay. Und macht es so zusammen. Das machen wir ja auch. Wir lesen einen Vers und noch einen anderen. Und dann sagen wir, ja, das bedeutet das. Wir legen das so gegenseitig aus. Und formt es zu dem höchsten Gebot. Aber um jetzt wirklich zu verstehen, was Jesus sagt, müssen wir in der Tora lesen. 5. Mose 6, Vers 4. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das zitiert Jesus auch. Und es spielt für uns eigentlich gar keine Rolle. Wir denken, wir lesen dann einfach weiter, wir überlesen das eigentlich. Aber um jetzt Jesus zu verstehen, müssen wir es genau hinschauen. Da steht Schma Israel, Elohim, Yahweh, Echad, also unser Gott ist einer und er ist Herr allein. Jetzt nehme ich mal zwei Worte, da steht Elohim und Yahweh. Aber ich muss noch kurz erklären, was denn hier gemacht wird. Gott sagt jetzt nicht so, ich gebe euch jetzt mal die Mitte, das Gesetz, das Hauptgesetz der Tora, sondern hier passiert eigentlich was anderes und auf das will ich immer hinaus. Gott sagt erstmal, wer er ist, er schafft erstmal Identität, wer er ist und wer er für uns ist. Er ist Elohim, also der mächtige Gott, der starke Gott und er ist Yahweh, das ist der zugewandte Gott zum Mensch. Also wenn Gott sagt, höre Israel, dann meint er, hey, hört mal hin. Und wir überhören das, weil wir so stark im Neuen Testament sind und nicht so diese jüdische Auslegung haben. Höre, jetzt spreche ich zu euch, ihr seid ja heute Morgen die Hörer dieses Wortes, hört mal genau hin. Ich bin der Herr, so steht es im Neuen Testament, jetzt bei Luther. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und im Hebräischen steht Jahwe Elohim. Jahwe ist der zugewandte Gott zum Mensch, der handelt in seinem Leben und Elohim ist der mächtige Gott und beides zusammen wird oft genannt, heißt Gott handelt in deinem Leben auf mächtige Art und Weise. Das heißt, der Ursprung, das erste hier von diesem Gebot, du sollst lieben, ist das, dass Gottes handelt in deinem Leben. Und die Offenbarung des Handelns Gottes findet in der Geschichte Israels statt. Da offenbart sich Gott. Gott erwählt ein Volk, um zu zeigen, wer er ist. Er braucht ja jemanden, wo er das zeigen kann. Aber was ihr jetzt mitnehmen sollt, vielleicht vergesst ihr ja auch vieles von diesen theologischen Hintergründen wieder, dass Gott in eurem Leben handelt, weil er ist Jahwe Elohim. Er handelt und er will in deinem Alltag handeln. Das ist sein Charakter und sein Wesen. Und ich predige ja hier, ich lehre ja jetzt nicht ausschließlich irgendeine Dogmatik. Das heißt, ich möchte euch ja was mitgeben für den Montag. Ich spreche ja immer vom Montagmorgen. Warum? Weil ich montagmorgens auch arbeiten muss auf der Baustelle. Predige ich ja auch zu mir selber. Montagmorgen musst du wissen, Gott ist Jahwe Elohim. Er ist der Mächtige, der in deinem Leben handelt. Und er wird handeln. Das Wort Gottes, die Tora, möchte, dass wir das glauben. Und je mehr wir darin lesen und je tiefer wir studieren, umso mehr wird dieser Glaube stärker. Paulus greift es auch. Paulus ist auch ein Rabbi. Er spricht immer wieder von diesem Glauben. Und Glauben in Johannes ist auch was Fortlaufendes. Das ist täglich. Und jetzt habe ich ja gesagt, jetzt kommt wieder ein kleiner Schwenk. Ich versuche immer in euren Augen zu lesen, ob ich euch noch nicht abgehängt habe, aber ich glaube, ich habe euch noch. Jetzt kommt der Schwenk zum Erntedankfest. Wisst ihr das noch? Ich habe gesagt, Erntedank ist ja dieses Shavuot, das heißt Wochen. Also quasi 7 Wochen nach dem Passafest wurde Erntedank gefeiert. Und die Deutung im Neuen Testament ist, Passa ist der Tod Jesu und Shavuot ist dann Pfingsten. Der Pfingsttag war am Shavuot-Fest. Das heißt, die geistliche Deutung von Shavuot ist, dass der Geist das Feuer fällt und das mit dem Geist Gottes, also Apostelgeschichte 2 dann, mit dem Geist Gottes und mit diesem Feuer kommt diese Offenbarung Gottes und durch den Geist. Und was ist die Aufgabe des Geistes? Die Aufgabe des Geistes ist uns die Tora. Und ich nehme jetzt mal das Gesamte, das Neue Testament existiert halt noch nicht, deswegen gibt es das auch noch nicht als Lehre. das Wort Gottes, es geht hier um das Wort Gottes. Der Heilige Geist möchte uns das Wort Gottes erklären, weil im Wort Gottes finden wir Jesus Christus und darum geht's. Das habe ich ja auch gesagt, Christus ist das Zentrum. Das sagt ja Jesus dann den Emmaus-Jüngern, sagt, ihr sucht in der Schrift nach mir und sie ist es, die von mir zeugt. Der Geist Gottes will jetzt in unserem Leben durch das Wort Gottes uns offenbaren, wer Gott ist. Und mein Thema heute Morgen ist die Weiterführung, damit habe ich letztes Mal angefangen, von dem Geist Gottes. Und ich habe eine ganz, ganz gute Predigt eigentlich vorbereitet schon, die war schon fertig über Matthäus 5, über das Vergelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die ist richtig gut, aber ich habe gespürt, es ist nicht dran. Es ist so schade, hier liegt sie, aber ich glaube, es ist nicht dran, es wäre zu viel. Ich glaube, es geht um den Geist Gottes, um das Werk des Heiligen Geistes. Und jetzt habe ich immer wieder von Jeremia 31 gesprochen. Da geht es ja um diesen neuen Bund. Und das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal lesen. Ich nehme Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, das ist die Tora, und Gesetz heißt ja immer Wille und Weisung, in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich glaube, den müssten wir jetzt dann mal auswendig lernen. Kann ihn schon jemand? Das machen wir jetzt. Also, jetzt lernen wir es mal auf eine einfache Methode, gar nicht wörtlich, sondern sinngemäß. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel, also das sind ja dann später mir mit drin, schließen will. Also Gott schließt einen Bund, wir machen jetzt so Oberpunkte. In diesem Bund ist die Tora in unserem Innersten. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes geben. Uns auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, es soll mein Volk sein. Jetzt fassen wir es mal zusammen. Neuer Bund. Was passiert im neuen Bund? Die Tora in unser Innerstes und auf unser Herz. Und Gemeinschaft mit uns. Ich will ja Gott sein, sie werden mein Volk sein. Das heißt, der neue Bund, Zentrum des neuen Bundes ist die Tora. Auch wenn ihr das nicht glaubt, das Alte Testament. Wir können das nicht abtrennen. Und das Werk im Neuen Testament ist, dass es in unser Innerstes kommt jetzt. Es ist nicht mehr außen auf steinernen Tafeln, sondern innen drin. Und schreiben tut es der Heilige Geist. Es ist der Finger Gottes, der es auf die Tafeln schreibt. Und in Korinther steht dann, dass es auf unsere Herzen geschrieben wird. Der Finger Gottes bei dieser Dämonenaustreibung, Lukas ist auch, wird auch gesagt, der Heilige Geist treibt die Dämonen aus, treibst du im Namen des Geistes Dämonen aus und an anderer Stelle steht der Finger. Der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Und jetzt sind wir im neuen Bund wieder, das heißt im neuen Bund schreibt der Heilige Geist den Willen Gottes, Tora ist Wille Gottes und die Offenbarung Gottes in unser Herz hinein. Und das ist das Leben im neuen Bund. Im neuen Bund leben wir nicht in erster Linie aus den Geboten. Dagegen möchte ich mich wehren, so wie wir es doch manchmal verstehen. Sondern im neuen Bund leben wir aus dieser Identität heraus, dass Gott seine Tora in unser Herz schreibt. Und in der Tora geht es ja immer um Christus. Also Gott schreibt eigentlich Christus in unser Herz. Und dann habe ich ja eine Predigt, wenn ihr die auch nicht da habt, muss ich sie zusammenfassen. Da habe ich gesagt, dass Jesus Christus die Offenbarung des Vaters ist. Jesus sagt ja, dass alles, was er mich tut, sehen, das hat er alles beim Vater gesehen. Und er sagt, ich komme aus dem Schoß des Vaters. Und niemand hat den Vater je gesehen und ich offenbare ihn, sagt er so sinngemäß. Also wenn die Tora uns zu Jesus bringt und Jesus uns zum Vater, dann ist das die Reihenfolge. Und was macht der Heilige Geist jetzt? Da sind wir jetzt dran. Er schreibt es auf unser Herz. Das heißt, der Heilige Geist will an unserem Herzen arbeiten. Und wenn wir es jetzt einfacher nehmen, es heißt ja in Johannes 16, er wird Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist will uns das Werk Jesu zeigen und verherrlichen. Darum geht's. Das habe ich letztes Mal auch gesprochen. Das Werk Jesu ist ja, es ist vollbracht. Und das ist die Aufgabe des Geistes. Und der Kern dahinter ist, was der Heilige Geist will etwas in uns wirken. Und es geht darum, ich möchte euch da hineinführen und Mut machen, das zuzulassen, das Wirken des Geistes. Und dass wir das ablegen, einen gewissen Widerstand dagegen, sondern dass wir anfangen, das Wirken des Geistes zuzulassen. Das ist absolut biblisch. Der Heilige Geist ist der, den Jesus schickt. Und ich möchte uns von der Bibel her einfach, dass wir dafür offen werden, dass der Geist Gottes in uns ein Werk machen will. Das ist was ganz Tiefes und was ganz Starkes. Und wenn wir das zulassen, wird es unser Leben grundlegend verändern. Und das Werk ist aber vom Wort Gottes herkommt. Er führt uns tiefer in sein Wort und dadurch in die Person Jesu Christi. Und in Römer 8 schreibt Paulus, was der Geist Gottes macht. Ich finde jetzt viele Verse darüber, was der Geist Gottes macht. Aber eins, was er macht, ist, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, Römer 8, Vers 16, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eins seiner Werke. Er offenbart uns was. Also wir müssen verstehen, Offenbarung ist immer was von oben. Es kommt von oben nach unten. Also wir können nicht nach oben das verstehen, weil das ist höher da oben. Von unten können wir es nicht, was Offenbarung verstehen. Offenbarung kommt von oben nach unten, deswegen kann die Welt es da draußen auch nicht verstehen, das Evangelium. Nur der Heilige Geist kann ihnen das zeigen und das heißt ja auch, dass er da draußen ist und die Welt von Sünde überführt. Deswegen Offenbarung vom Geist Gottes ist immer für uns und wenn der Geist Gottes das offenbart, das sage ich auch immer, dann können wir das auch verstehen. Egal auf was für einem Level wir sind von der Bildung her, er ist ja größer und er offenbart es und er offenbart es in unserer Sprache, dass wir es verstehen. Aber was er uns offenbaren will, ist ja das Werk Christi und dass wir Kinder sind. Er gibt Zeugnis unserem Geist, Römer 8, Vers 16, dass wir Gottes Kinder sind. Und das habt ihr vielleicht schon sehr oft gehört, dass ihr Gottes Kinder seid. Und wenn ich das jetzt so sage, hey, du bist doch Gottes Kind, aber das löst erstmal gar nichts in uns aus, weil wir mehr Tiefe darin brauchen. Und der Geist möchte uns in eine Tiefe führen, dass wir das im Herzen verstehen. Er schreibt es ja auf unser Herz drauf. Und deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, dass das Herz das Wichtigste ist und das Herz auch das größte Kampffeld. Weil es passiert alles in unserem Herzen. Hier möchte der Geist Gottes uns zeigen, dass wir Kinder Gottes sind und was das bedeutet. Und mein Gebet ist auch heute Morgen und das, was der Geist, glaube ich, wirken will, dass das für euch an Tiefe gewinnt, dass ihr ein Kind Gottes seid. Ihr habt es wirklich vielleicht schon oft gehört, aber habt ihr es auch wirklich mit dem Herzen verstanden, was es bedeutet, dass ihr einen Vater habt da oben im Himmel, der für euch sorgt, der euch schützt, der einen Weg für euch macht am Montagmorgen? Habt ihr das wirklich im Herzen verstanden? Der Geist Gottes will uns da, und das macht er jetzt gerade, er führt dich gerade da hinein, das ist das, was er mir aufs Herz gelegt hat. Ich darf nicht meine tolle Predigt halten, sondern du bist ein Kind Gottes. Wir machen kurz einen Schwenk zu Johannes 1, Vers 12. Das kennt ihr bestimmt auswendig, müsst ihr nicht schauen. Er kam in sein Eigentum, heißt es. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, das ist Johannes, der über Jesus spricht, den gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Johannes spricht hier von denen, die an ihn glauben. Und er spricht von der Wiedergeburt. Wir kennen ja diesen Hintergrund aus Geist, und wenn ich aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Wasser steht aus meiner Sicht für Wort Gottes, steht auch für Reinigung und Geist ist der Geist Gottes. Und er sagt jetzt, dass die das zulassen, wiedergeboren zu werden aus dem Geist Gottes und aus dem Wort Gottes, die werden Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes durch den Heiligen Geist, der bewirkt es in uns. Denen gibt er jetzt Vollmacht, Gottes Kinder zu sein, die das zugelassen haben. Und das Wort ist da Exousia. Vielleicht habt ihr, nee, Griechisch ist jetzt nichts, was man in der Schule lernt, aber Ex heißt heraus, exkommunizieren, das kennen wir. Und Usia ist das Sein. Das heißt, Exousia ist aus dem Seienden, heißt es. Das heißt hier nicht Vollmacht, sondern er gab ihnen aus dem Seienden heraus etwas, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, wir sind Kinder Gottes, Exousia, aus dem Seienden, aus Christus heraus sind wir Kinder Gottes, durch den Heiligen Geist wiedergeboren, da hineingeboren. Das ist was Geistliches. Und es geschieht nicht einfach so, die Welt da draußen kann es nicht verstehen. Wir müssen wiedergeboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Also die Wiedergeburt findet statt durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, durch das Wasser, also das Wasserbad. Aber Wasser steht auch für die Reinigung wahrscheinlich des Kreuzes, das kann man nicht so trennen, glaube ich. Und wir werden aus dem Seinen heraus Kinder Gottes. Das heißt, unsere Kindschaft hat ihre Existenz in Christus. Wir sind Kinder durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist will jetzt Folgendes machen, er will uns das ganz deutlich machen, dass wir Kinder sind. Und jetzt erzähle ich euch einen Traum vielleicht, damit wir dieses Werk des Geistes besser verstehen. Manchmal sind ja Träume für mich, manchmal erzähle ich Träume auch. Es geht in dem Traum tatsächlich um Elektrik auch. Deswegen muss ich kurz, ganz kurz was von der Elektrik erzählen. Ich hoffe, das geht für euch. Ich mache es ganz praktisch. Ich war am Mittwoch auf der Baustelle, ich baue gerade das Gymnasium in Ettenheim um. Das ist meine Baustelle, ich habe zum Chef gesagt, ich will eine eigene Baustelle. Die ist ein bisschen groß für mich. Das ist echt ein großes Bauvolumen, das sind 3 Stockwerke. Und da ist immer irgendwas los. Dann gibt es am Mittwoch immer einen Schurfix, nennt man das. Da treffen sich alle Architekten und alle Gewerke. Und da bin ich auch dabei, fühle ich mich richtig wichtig, ist richtig gut. Das sage ich auch immer irgendwas. Und die Komplexität besteht daran, es gibt eine Brandmeldeanlage, es gibt eine Amokanlage, es gibt Brandmeldetüren, es sind immer so verschiedene Gewerke und ich muss das alles so verwalten. Und neulich sägt der Installateur, der Wasserinstallateur, sägt die Heizung ab. Was hat es mit Strom zu tun? Irgendwann macht er so und sagt, ich stehe unter Strom und der anderen auch. Und dann hat es ihm eine gewischt und habe ich gesagt, jetzt stellen wir diese Baustelle sofort ein, alle vom Gerüst runter, ich bestimme das jetzt, ihr hört alle sofort auf mit Arbeiten. Habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, ich habe die Baustelle stillgelegt. Und dann hat er gesagt, ja, miss mal, wie die Spannung ist. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das anders, ich erde jetzt diese Rohre. Das nennt man Potenzialausgleich. Und das muss man messen und das muss man erden. Das ist das Wichtigste in einem elektrischen System, ist die Erde. Und wichtig ist, dass das an einem Punkt ist. Es dürfen keine 2 Punkte, sonst hast du Potenzialunterschiede. Und wenn er jetzt das Wasserrohr absägt, dann hat er diesen Punkt weggenommen, weil die Wasserrohre sind geerdet und plötzlich ist da Strom und ich habe es wieder geerdet und es war wieder gut. Und jetzt komme ich zu meinem Traum. Ich habe geträumt, dass ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin und da funktionieren immer ein paar Sachen nicht. Macht aber nichts. Aber ich habe geträumt, dass ich von der Polizei angehalten werde. Und dann war ich überrascht. Dann kommt der Polizist und er verurteilt mich gar nicht, sondern er geht in meinem Wohnmobil hin und hat gesehen, die Erde ist nicht verbunden. Die Erdleitung in meinem Wohnmobil. Das ist die Masse zum Rahmen. Und dann ist der Polizist einfach hingegangen, hat es zusammengeschweißt. Und das war irgendwie das Wichtigste. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Und zwar riesig, riesig dick. Das war übernatürlich. Das war ein übernatürliches Zusammenschweißen. Ich deute euch den Traum auch noch, keine Angst. Und dann hat der Polizist gesagt, ist alles in Ordnung. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal mit. Und das war in Frankreich. Und dann hat er gesagt, wir machen jetzt ein Fest, du bist eingeladen. Und dann haben wir gefeiert und gegessen. Und jetzt versuche ich das zu deuten auf den Heiligen Geist für mein Leben. Vielleicht könnt ihr auch davon was mitnehmen. Der Heilige Geist hat diese Erde jetzt wieder verbunden. Und ich glaube, das Werk des Geistes besteht darin, dass er unser Leben mit dem Hier und Jetzt auf dieser Erde erdet. Damit Folgendes passieren kann, damit der Strom, der von oben kommt, von der Quelle, durch uns durchfließen kann. Das heißt, das Werk des Geistes ist ja nicht, dass er was Eigenes macht, sondern er sorgt dafür, dass Strom fließt. Also dass diese Offenbarung und diese Kraft vom Himmel durch uns durchfließen kann. Und unser Problem ist aber immer, dass wir selber versuchen, irgendwie diese Kraft zu erzeugen am Montagmorgen. Wir versuchen selber was zu ändern. Aber Gottes Wort ist ganz klar, aus eigener Kraft funktioniert es nicht. Jede Anstrengung, die ihr übernehmen werdet, die wird scheitern, weil unser Fleisch uns zum Scheitern bringt. Im Gegenteil, sagt Gottes Wort, Paulus schreibt, wenn ich es sogar versuche, stecke ich da schon unter dem Gesetz und ich schaffe es nicht. Und der Heilige Geist will jetzt aber diese Verbindung herstellen, damit diese Kraft von oben fließt und diese Offenbarung, das ist sein Werk. Und er wird uns nicht dieses Gesetz vor Augen halten, so wie dieser Polizist in dem Traum und so wie ich es auch erwartet habe und so wie ich auch gesetzlich geprägt bin. Ich komme aus Bleichheim, da ist das Gesetz, das oberste Gebot, dass du am Sonntag in Kirche gehst und am Samstag Stroß fegst. Das ist das Wichtigste, wie es nach außen wirkt, dass du der Schein gewahrt ist. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Heilige Geist, so wie dieser Polizist, der erdet mich und er sagt, lass uns doch feiern. Ich will gar nicht dich verurteilen, sondern ich will mit dir Gemeinschaft essen. Es ist Gemeinschaft. Und das Werk des Geistes ist quasi, dass die Liebe Gottes durch uns durchfließen kann. Darum geht's. Und jetzt bin ich wieder bei dem höchsten Gebot. Das höchste Gebot ist, liebe Gott und deinen Nächsten. Ich habe das auch schon erklärt, da steht ja nicht, du sollst, sondern du wirst. Und warum wirst du Gott lieben? Weil du verstanden hast, dass Gott Jahwe Elohim ist. Gott stiftet immer zuerst diese Identität. Und der Heilige Geist will uns jetzt über diese Sohnschaft, dass wir Kinder sind, dahin hinführen, dass wir diese Liebe verstehen. Es geht in der Tora um diese Liebe. Er will uns quasi erden und er will, dass diese Liebe durchfließt. Es geht am Montagmorgen nicht darum, was du tust und was du in deinem Leben ändern willst, sondern die Bibel ist aus meiner Sicht, zeichnet hier ein ganz klares Bild, wie das funktioniert, dass wir etwas ändern in unserem Leben. Nicht durch eigene Kraft. Ihr könnt es nicht aus eigener Kraft tun. Auf keinen Fall, es funktioniert nicht. Jesus sagt es auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Paulus beschreibt dieses Scheitern wegen unserer Sündhaftigkeit, nicht aus eigener Kraft. Deswegen geht es Jesus darum, dass wir Buße tun. Er sagt, legt euer eigenes Leben nieder und vergesst es. Ihr müsst wiedergeboren werden. Das sagt Jesus, damit meine Kraft durch uns hindurchfließt, durch euch hindurchfließen kann. Und der Heilige Geist schafft diese Verbindung, er erdet das Ganze und er ist es am Werk. Und Paulus schreibt sogar, dass wir Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und die Frage ist jetzt eigentlich die ganz praktische Frage und die gebe ich an euch weiter. Ich beziehe mich jetzt noch auf dieses Wort Gemeinschaft mit dem Geist. Wie sieht denn das jetzt aus, dass das passieren kann, dass durch den Geist Gottes Liebe durch uns durchfließt und uns verändert? Nicht durch das Gesetz, sondern durch den Geist, der uns ja Christus offenbart den Vater. Der Geist offenbart uns quasi den Vater und die Liebe und die Kindschaft. Ihr versteht es. Ich hoffe, ich kriege diesen Bogen gespannt. Ich glaube schon. Wie sieht am Montagmorgen, aber wir können auch heute schon anfangen, für dich eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aus? Also ich beziehe mich ja auch auf die Schrift. Paulus schreibt ja von der Gemeinschaft des Geistes. Ich bringe euch noch die Bibelstelle. Korinther 13,13, ich denke, es ist 1. Korinther, das müsst ihr nachlesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft, die Koinonia. Wie kommen wir denn in diese Gemeinschaft? Wie kommen wir denn dahin, dass das Werk des Geistes an uns wirken kann? Das ist die praktische Anwendung. Also wer in Hermeneutik, also in Bibellehre aufgepasst hat, jede Predigt braucht eine praktische Anwendung. Die Praxis ist jetzt, und die Frage stelle ich dir und euch, was bedeutet das für euch, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Ich sage jetzt mal, was für mich bedeutet. Ich habe tatsächlich gestern, heute Morgen angefangen mit ihm zu reden, habe gesagt, Heiliger Geist, wo bist denn du? Ich weiß, das mag vielleicht theologisch nicht ganz sauber sein, der Geist führt uns zu Jesus, beten sollen wir ja zum Vater. Aber wenn da steht, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, glaube ich, dass ich mit ihm reden kann. Aber ich glaube vielmehr, dass er mit mir redet auch. Gemeinschaft, wenn ihr euch trefft, Gemeinschaft ist Essen, was macht ihr beim Essen? Nur Essen oder Reden? Also ich glaube schon, dass der Geist mit uns redet und dass wir auch zurückreden. Aber ich glaube, dass er viel redet und er offenbart viel. Wenn wir uns zum Essen treffen und ich bin bei euch eingeladen, dann zeigt ihr mal von eurem Herzen und nicht von meinem. Aber ich halt mal, jetzt bin ich ja schon zu weit. Nehmt das mal mit als Gedanken. Was bedeutet es, Gemeinschaft mit ihm zu haben und wo kann ich diesem Geist Raum geben, damit dieses Werk des Geistes auch passiert, damit er mir auch zeigen kann, dass ich Kind Gottes bin. Und wo gebe ich ihm vielleicht zu wenig Raum? Das gebe ich euch mit. Nehmt es mal mit. Wie kann ich mehr Gemeinschaft mit dem Geist Gottes haben? Wie kann das passieren? Ihr dürft noch eine Minute drüber nachdenken. Da habe ich tatsächlich 40 Minuten gepredigt. Ich nehme mir dann immer mal vor, heute predige ich mal 20 Minuten. Aber ich glaube, ich hatte noch eure Aufmerksamkeit, deswegen habe ich mir das jetzt erlaubt. Und ich habe auch gespürt heute, und das ist mir immer ganz wichtig, dass der Geist Gottes auch was wirkt in euch. Sonst kann ich nach Hause gehen, also sonst bringt es ja nichts, wenn die Predigt nicht in Kraft, schreibt Paulus auch. Und deswegen, das ist ja gut, der Geist muss das ja in euch machen. Und damit schließe ich jetzt noch ab.